die meisten. Das heißt, euer Englisch ist gut und das freut mich. Heute geht es um das, was wir am meisten in unserem Leben wollen und haben sollen. Happiness, das heißt Glück, wahres Glück, grenzenloses Glück. Ist so etwas möglich oder bleibt es nur ein Traum, ein Wunsch? Etwas, nach dem wir uns sehnen, aber nur glückliche Momente erleben und dann verlieren. Darüber haben wir gerade gesungen oder gehört. Nun schauen wir die Worte noch mal genauer an. Happiness is to know the Savior. Und der Text für mich ist eine wirklich schöne Zusammenfassung von Glück. Happiness ist zuerst to know the Savior, den Herrn, den Erlöser zu kennen, persönlich kennen. Living a life within his favor, ein Lebensstil zu führen, das Gott gefällt. Having a change in my behavior, mein Benehmen ist anders geworden als vorher. Happiness is the Lord. Glück ist der Herr Jesus Christus. Happiness is a new creation, eine neue Kreatur. Und wie sieht es aus? Jesus and me in close relation. Jesus und ich in eine enge Beziehung. Having a part in his salvation. Ein Teil haben an die Erlösung von Jesus Christus. Und dann wiederholt, happiness is the Lord. Glück ist der Herr Jesus Christus. Und dann im Refrain steht, real joy is mine. Wahre tiefe Freude ist meine. No matter if the teardrops start. Trotz und egal ob die Tränen fallen. I've found a secret. Ich habe ein Geheimnis entdeckt, gefunden. It's Jesus in my heart. Es ist Jesus Christus in meinem Herzen. Und dann das nächste. Happiness is to be forgiven. Glücklich sein heißt, ich bin vergeben. Alles Mist, das ich gebaut habe, ist mir vergeben worden. Living a life that's worth the living. Ich führe ein Leben, das Sinn macht. Es lohnt sich, so zu leben. Taking a trip that leads to heaven. Aha, eine Reise, es beinhaltet eine Reise zu machen, nicht nur nach Israel, sondern weiter darüber hinaus, nach zum Himmel. Happiness is the Lord. Glück ist der Herr. Real joy is mine. Wahre Freude ist meine. Wenn ihr diese Worte so hört, beschreibt es dich? Ich hoffe, ja. Dreimal steht, dass das Glück ist der Herr. Damit ist gemeint der Herr Jesus Christus. Im Refrain steht, dass das Geheimnis ist, diese Jesus in unserem Herzen zu haben. Das Herz steht für unser Wesen, wer ich bin. Das heißt, Jesus Christus bestimmt und wohnt und ist in meinem Herzen. Dann wird der glückliche Mensch beschrieben. Er kennt den Heiland. Er lebt, wie es Jesus gefällt. Sein Benehmen ist anders als vorher. Er ist als eine neue Schöpfung beschrieben, die eine enge Beziehung mit Jesus hat und nimmt teil an seiner Erlösung. Er ist auch beschrieben als jemand, der total vergeben worden ist, dass er ein sinnvolles Leben führt. Und zuletzt, der auf einer Reise ist, der zum Himmel führt. Das ist wahre Freude. Wichtig dabei zu merken ist und wahrzunehmen, der Bezug auf die Realität. Es ist nicht nur, wie man sagt, alles schön und gut, sondern er nimmt wahr, dass es Schwierigkeiten geben wird. Die Realität unseres Lebens ist, dass wir Das lesen wir, das hören wir in dem Refrain. No matter if the teardrops start. Das heißt, trotz Enttäuschungen. Der Dichter ist nicht naiv. Er weiß, dass in unserem Leben wir viel Leid, Schmerz und Enttäuschungen erleben werden. Tränen werden häufig kommen. Und trotzdem werden wir das wahre Glück nicht verlieren. Ja, Tränen. Das Wort für dieses Glück ist Makarios. Ich habe es euch letzten Sonntag gesagt, ich wiederhole das für die, wer war nicht hier letzten Sonntag? Ja, doch einige. Das Wort Makarios ist das Wort für glückselig. Dieses griechische Wort bedeutet völlige Zufriedenheit besitzend. Ja, wie sieht's bei dir und bei mir aus? Es beschreibt jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufrieden stellt. Wie? Indem er durch Christus und den Heiligen Geist in ihm Wohnung nimmt und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Makarios zu sein bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören, das auch sichtbar werden wird. Deshalb bezeichnet Makarios den Zustand, in dem man zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig ist. Das ist eine große, große Aussage, besonders völlig Zufriedenheit besitzend. Wie beschreibt es dich und mich? Wie zufrieden sind wir in allen Umstände des Lebens? Und viele sind ziemlich negativ, ne? Die große Frage nun ist, wie bekomme ich es? Und fast noch wichtiger, wie behalte ich es? Das ist, was Jesus am Anfang seiner berühmten Bergpredigt uns mitteilt. Wichtig zu betonen ist, dass zuallererst und hauptsächlich will Jesus bzw. Gott, dass wir wirklich glücklich sind. Das ist wirklich wichtig. Zuallererst will Gott, dass du und ich glücklich sind. In diesem Sinne, ohne wahres Glück zu haben, möchte Gott keine guten Werke von uns. Ich möchte das wiederholen. Ohne wahres Glück zu haben, möchte er keine guten Werke von uns. Ein Pastor soll ein Gemeindeglied zuerst fragen, ob er wirklich glücklich ist im Glauben, in seiner Beziehung zu Jesus, bevor er ihn bittet, einen Dienst in der Gemeinde zu tun. Und hier, wir Pastoren sind manchmal rücksichtslos. Kannst du das bitte tun und dieses und jenes, ohne die Person zu fragen, bist du wirklich glücklich in dem Herrn? Bist du zufrieden? Für Gott sein ist wichtiger als tun. Ich wiederhole das. Für Gott sein, glücklich sein in meinem Herzen, in mir, ist wichtiger als irgendetwas, das ich tue. Gott will nicht, dass wir schaffe Häusle bauen. Das tun die Schwaben. Haben wir Schwaben hier? Ja, tut mir leid, ich will euch nicht beleidigen. Nichts gegen Schaffen. Und wenn ihr den ganzen Bergpredigt liest, ihr seht, dass Gott will wirklich, dass wir Salz und Erde sind, Salz und Licht sind und so weiter. Aber zuallererst, sein ist wichtiger. Bist du glücklich in dem Herrn? Wenn nicht, vergiss die guten Werke, lass sie. Versichere, dass du wirklich das Glück im Herrn hast. Deshalb, alles, was Jesus weiter predigt, ist für die, die Makarios haben, die tatsächlich wahres Glück haben. Nun, wie verlange ich das Glück? Schauen wir jetzt die erste Folie. Die Folie, wo das ist das, die nächste jetzt. Okay, da sind wir auf dem Berg der Seligpreisungen. Und dann die nächste bitte. Ja, und da ist Jesus und er predigt. Und dann die nächste Folie bitte. Ja, und da ist das Ziel. Und davon haben wir vorher gehört. Jesus will letztendlich, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Aber davor ist Folgendes. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Jetzt, ja. Und schauen wir jetzt, wie wir das Glück erlangen. Und was ist es? Der Weg hin ist folgendes. Glückselig, Makarios, sind die Armen im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die Trauenden. Sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben. Glückselig sind die Hungern und Dürsten nach Gottes Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Glückselig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter. Sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihnen gehört das Himmelreich. Und dann, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen, um meinetwillen und dabei lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Wenn ihr diese Liste so hört und liest, ja, dann hätte ich sehr gerne gewusst, wie jeder hier dabei gefühlt hat. Zunächst schauen wir die Resultate an. Das heißt, das ist die nächste Folie, das heißt, was der glückliche Mensch hat. Und wir dürfen uns überprüfen, wenn wir das so sehen. Was hat der glückliche Mensch? Es fängt an und endet mit einer unbegreiflichen Versprechung. Ihnen gehört das Himmelreich. So fängt es an und so schließt es am Ende. Wow, was für eine Verheißung. Dabei werden sie getröstet und das Land erben, das heißt eine Bleibe haben und werden gesättigt. Ach ja, selig bin ich gesättigt. Barmherzigkeit von Gott werden sie täglich erlangen. Erlebst du das? Und dabei werden sie Gott schauen. Eine lebendige Begegnung mit Gott ist das Resultat dieses Schauens, wo sie von ihm persönlich Kinder Gottes, das heißt Söhne und Töchter Gottes, genannt werden. Das Einzige, das wir zunächst nicht mögen, ist Verfolgung und Ablehnung. Aber wenn wir die anderen Dinge erleben, werden wir es als ein Privileg sehen. Ich darf für Jesus, der für mich gelitten hat, leiden. Am Ende werden wir ein Beispiel hören. Es leuchtet uns ein, dass unglückliche, böse Menschen es nicht leiden können, dass jemand anders glücklich ist. Auch Satan mag das nicht. Es sind viele Leute, die nicht mögen und sehen es ungern, wenn jemand sehr, sehr glücklich ist. Nun schauen wir die glückseligen Menschen, die all diese positive Dinge erfahren werden, genau an. Die nächste Folie. Glücklich sind die geistlich Armen. Und wenn wir durch diese Liste gehen, überlege ich, was passt bei mir? Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die Trauernden, die Sanftmütigen, die hungern und dürsten nach Gottes Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Friedensstifter, die verfolgt werden. Frage: Wer wird hier beschrieben? Wenn ich euch fragen würde, was würdet ihr sagen? Viele werden sagen, nun, der, ja, ich kenne ihn. Ja, er ist wirklich barmherzig. Und der andere ohne die Person, sie ist eine Friedensstifte und so weiter. Aber das stimmt nicht. Es beschreibt nicht unterschiedliche Menschen, sondern beschreibt eine Person. Alle diese Sachen beschreiben eine Person. Wir sollen lieber fragen, beschreibt es mich? Dich? Hier haben wir tatsächlich dich und mich beschrieben. Hier sehen wir, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie wir im Glauben leben und wie wir im Glauben wachsen und unser Glück behalten. Es ist eine Beschreibung von einem Jünger Jesu, einem Nachfolger Jesu. Es beschreibt den Charakter eines jeden Christen. Alle diese Dinge sollen dich und mich beschreiben, ohne Ausnahme. Es beschreibt, wie man ein Christ wird, wächst und ständig glücklich bleibt. Unser Weg zum glücklichen Mensch zu sein fängt mit der ersten Seligpreisung an. Und diese erste ist die Grundlage für alles Weitere in unserem Glauben. Wenn wir diese erste wahrnehmen, dann sind wir auf dem richtigen Weg, um immer glücklich zu bleiben. Schauen wir nun die einzelnen Schritte an. Zunächst behalten wir, dass die Seligpreisungen eine Einheit ist. Zum Beispiel, du kannst nicht sagen, ich bin ein Friedensstifter, aber ich habe kein reines Herz und ich bin nicht sanftmütig. Das geht nicht. Du kannst nicht eine haben und nicht ohne die anderen. Es ist eine Einheit. Die zweite Bemerkung ist, dass diese Charaktereigenschaften nicht natürlich sind. Sie haben nichts mit dem Temperament zu tun. Von Natur aus sind manche Leute sanftmütig, immer. Andere brausen sich ständig auf, so wie der Petrus. Ne? Noch andere wollen Frieden, sogar mit Gewalt stiften, was eigentlich ein Widerspruch, das ich leider öfters erlebt habe, ist. Ne? Und noch andere sind immer barmherzig. Sie sind sanft und barmherzig und so weiter. Nun, noch, hier geht es um, was Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns, in dir, in mir bewirken wird und bewirkt. Wichtig dabei ist, dass wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. In Epheser 4,30 steht, betrügt, beleidigt den Heiligen Geist Gottes nicht. Das heißt, frustriere ihn nicht mit deinem Zögern, deiner Ablehnung, dein Scham. Ja, lass zu, dass er dich durch jede Phase deines Glücklichwerdens begleitet. Und sehe diese Eigenschaften als 8 Schritte oder 8 Stufen eines Leiters, den du aufsteigst. Ja? Nun, die erste Stufe, der erste Schritt ist geistliche Armut. Wenn ihr das Wort hört, geistliche Armut, es hört sich nicht sehr gut an, oder? Du sagst, was? Ich soll geistlich arm sein? Was soll das? Es bedeutet ein ehrliches, gesundes Selbsterkenntnis. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bin pleite. Alleine schaffe ich es doch nicht. Das griechische Wort für arm, hier Tochos, bedeutet noch ärmer als ein gewöhnlicher Bettler. Es bedeutet, ohne Hilfe von oben komme ich um. Für manche ist es auch die Frage, bin ich wirklich ein wiedergeborener Christ oder bilde ich mir das nur ein, weil ich ein paar gute Werke tue und in der Gemeinde diene. Alles Wachstum, Weiterkommen im Leben, alles überwinden zu können, fängt damit an, dass ich zugebe, dass ich bettelarm und hilflos bin. Viele Menschen haben wenig Selbsterkenntnis. Sie geben nicht mehr den Schuld auf anderen und um Umstände und Situationen und sehen nie Schuld und Schwäche in sich. Aber der geistliche Arme ist jemand, der weiß, ich bin pleite, ich bin am Ende. Es beschreibt eine totale Abhängigkeit von Gott. Nur wer begriffen hat, dass er alleine im eigenen Kraft das Leben nicht bewältigen kann, hat eine Chance, um wirklich glücklich zu sein. Ohne diese Einsicht kommt man nicht weiter. Ein gutes Beispiel ist der verlorene Sohn in Lukas 15. Ich glaube, ihr alle kennt die Geschichte. Stolz, hochmütig, eigensinnig und selbstsicher ging er los mit viel Geld, bis alles weg war. Und er landete bei den Schweinen. Erst als er zur Besinnung kam, umdrehte und zugab, ich bin ein totaler Versager. Ich bin geistlich, innerlich, seelisch, arm, kaputt, am Ende. Erst dann konnte etwas mit ihm passieren. Einzusehen, wie arm und hilflos wir wirklich sind, ist der erste Schritt zur Rettung und zum Glück, zum wahren Glück, zu beständigen Glück. Zugeben, dass ich Burnout habe. Viele schämen sich, das zu bekennen. Ich habe Burnout, ich bin kaputt und fertig. Sie schämen sich das. Wie schade, man soll dazu stehen. Zugeben, dass ich Burnout habe und seelisch am Ende bin, überfordert bin, ist der erste Schritt zur Genesung, zum Glück. Die Welt lehrt etwas anderes. Setze dich durch, gehe über Leichen, zeige, dass du jemand bist, zeige Stärke. Du schaffst es. Falsch. Alle diese Aussagen sind falsch, sagt Jesus. Wer so redet, überfordert die leidende Person. Ich weiß, ich habe diese Fehler gemacht. Ich habe auch Leute gesagt, du schaffst es und zeige Stärke und so weiter. Aber ich habe nicht wahrgenommen, dass die Person gelitten hat, seelisch kaputt war und konnte das nicht. Und wenn ich zurückblicke in meinem Dienst als Pastor, ich habe auch viele Leute nicht wahrgenommen. Leider. Wer am Ende seine Kräfte ist, hat nur ein Bedürfnis. Und was ist das? Zu weinen, zu trauern über seinen Zustand, über seine Situation. Und genau das ist, was Jesus lehrt. Glückselig sind die Trauernden. Es ist ein junger Mann in dem englischen Hauskreis, der, als wir darüber sprachen, das habe ich auch dort in dem Kreis gelehrt, er sagte, das war so etwas, ein Schock, dass er durfte weinen und trauern über seine Situation, über seine Krankheit und sein Leid. Er durfte und sollte trauen, so wie wenn man trauert bei einer Beerdigung. Hier geht es nicht zu trauen über das Leid in der Welt, über andere Menschen, sondern über mich selbst und meine Situation. Hast du getrauert über etwas, eine Belastung in deinem Leben, über deine Krankheit, über diese Situation? Wir tendieren zu weinen bei einer Beerdigung, wenn wir eine geliebte Person verloren haben, ja? Aber sonst kaum. Aber wir sollen auch trauern über das Leid in uns, über unsere geistliche Armut, über unser Kaputtsein. In unserer Gesellschaft ist es leichter für Frauen zu weinen. Wer von euch Frauen haben geweint? Ja, und ihr Männer? Ach, schön, schön, freut mich. Denn leider Männer in unserer Gesellschaft, ja, ich bin ein Mann, ich weine nicht, nee, ja, ich bin stark. Diese Tendenz hat man in Australien, ja, wir sind starke Männer, aber auch in Deutschland. Ne? Aber der Rotz muss raus. Der Rotz muss raus. Das weiß jeder, der erkältet ist, ständig Nase putzen. Es muss raus, es ist unbequem. Und genauso das Leid, das Trauer, die Enttäuschung, der Ärger, es muss raus, raus. In 1. Samuel 30, Vers 4 lesen wir, da erhob David mit seinem ganzen Kriegsvolk, also 600 Männer, das er bei sich hatte, seine Stimme. Sie weinten laut, bis sie schier keine Kraft mehr hatten. Ihr könnt die ganze Geschichte in 1. Samuel 30 lesen. Sie kommen zurück von dem Kriegsfeld. Die Stadt Ziklag ist verbrannt. Alle ihre Frauen haben Gut und Kind. Alle sind weg. Ah, was tut man? Man weint, man trauert. Man weint und weint und weint und weint, bis man nicht mehr konnte. Das war David, der große Kriegsheld und alle Soldaten. Bei jeder Beerdigung ermutige ich jeden, ihr Trauer auszuweinen, auch den Männer. Die Frauen können es leichter, denn in unserer Gesellschaft es ist akzeptabel, dass Frauen weinen. Als ich in den USA mal war, dann in the Grand Canyon, ein Ehepaar hatte mich mitgenommen und wir hielten und ja, gehen wir zusammen runterlaufen. Und der Weg ist ziemlich steil. Und die Frau hatte Angst, dass wir ein kurzes Stück gelaufen sind. Und dann sie fing an, verzweifelt zu weinen. Ihr Mann schimpfte mit ihr. Hör auf zu weinen, ich kann es nicht ertragen. Sei stark, du schaffst es. Sie kann es kaum ertragen. Ich schimpfte dann mit ihm und meinte, sie darf ängstlich sein, sie darf weinen. Lass sie, setzen wir uns. Wer sich mal sein Leid, sein Trauer, sein Schmerz ungebremst ausgeweint hat, stellt nachher eine tiefe innere Stille und Ruhe bei sich. Das habe ich einige Male erlebt, auch einmal in Jerusalem, in Israel. Durch das Trauen, ja, Frage, hast du das auch erlebt, wenn du einen Schmerz hast und du hast geweint und alles raus, wie bist du nachher? Kraftlos, da ist eine innere Ruhe und Stille. Durch das Trauen bist du sanftmütig geworden. Wir sind nun schon beim dritten Schritt. Glückselig sind die Sanftmütigen. Merkt ihr, wie eins folgt dem anderen. Eins ist das Resultat des anderen. Der Sanftmütige ist still. Nicht mehr hochmütig, ich schaffe alles. Nein, er ist offen, zu hören, zu spüren, zu fühlen. Und dann in diese Stille merkt er, ich habe Hunger, ich habe Durst nach Gott. In diese Stille merkt er, was ihm noch fehlt. Er will Gott erleben. Er will Gottes Erbarmen und Vergebung erleben. Er lässt es zu, dass Gott ihm nun sättigt. Vergebung und inneren Frieden erlebt er. Staunen erlebt er, wie Gott ihm gerecht spricht. Er hat seine Sünden bekannt und Gott spricht ihm gerecht. Die Dankbarkeit steigt und er merkt, dass etwas mit ihm passiert ist. Er ist innerlich anders geworden. Er regt sich nicht mehr so auf über böse Menschen, sondern sein Herz ist weich geworden. Er ist barmherzig geworden. Er spürt Liebe und Mitgefühl für die Leidende. Jetzt kann er leidende Menschen sehen und er hat Empathie für sie. Ich höre jetzt ein Buch in Audible von Damaris Koff-Mehl, die eine große Liebe für die Straßenkinder in Brasilien hat. Wer hat von Damaris Koff-Mehl gehört? Ja, einige. Sehr, sehr bewegend, nicht wahr? Und sie ist eine Frau, die sehr viel Liebe und Mitgefühl für die Leidende, die Straßenkinder in Brasilien hat. Das bewegt mich im Moment, weil ich lese das Buch, beziehungsweise Audible höre ich. Nun, der Mensch fängt jetzt an, sich für andere einzusetzen, wie Gott ihm nun aufträgt. Aber bald merkt er, so leicht ist es nicht. Und so rein ist er auch nicht. Er hat Mitgefühl und Barmherzigkeit, aber er übt es aus, aber er merkt, es klappt nicht ganz. Und dann die anderen Menschen, die machen doch nicht mit. Und er regt sich auch über die anderen Mitarbeiter. Er ist verzweifelt. Was soll er nun machen? Die Antwort ist klar. Ihr kennt es schon. Zurück zum ersten Seligpreisung. Geistliche Armut. Deine Armut bekennen und zulassen, dass der Heilige Geist dir neu dich wieder schrittweise vorwärts bringt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich merke, negativ, ich reagiere negativ, geh zurück zu dem Anfang. Ich bin in diesem Moment wieder geistlich arm. Bekenne das, steh dazu und fang wieder das Prozess an. Wer diesen Prozess immer wieder macht, wird plötzlich merken, etwas Wichtiges ist mit mir passiert. Ich bin, ohne danach zu streben, ein Friedensstifter geworden. Der wahre Friedensstifter ist der mit einem reinen Herzen, der tatsächlich barmherzig geworden ist und will, dass Gottes Gerechtigkeit in der Welt stattfindet. Er spricht sich aus und ja, wie geht es weiter? Er wird verfolgt. Abraham Lincoln war erschossen. Martin Luther King war erschossen. Mahatma Gandhi, der sehr von der Bergpredigt beeinflusst war, war auch ermordet. Und ja, der Missionar in Fiji wurde gegessen. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Habe ich das mal hier gezeigt? Nee. Das ist ein Gabel, ein Kannibalen-Gabel. Und in Fiji hat man, ja, sie waren Kannibalen und sie haben ihre Feinde aufgegessen, gekocht, gebraten, ne, und dann zerschnitten und dann mit dem Gabel aufgegessen. Und der erste Missionar, er war ein Methodist. Ich sage Methodist, weil wir einen Methodist hier unter uns haben. Wo bist du? Ah, da hinten, ja, ja. Er war aufgegessen. Und das Interessante ist, dass nachher zum ersten Mal haben die Leute aus Fiji Schuldgefühle gehabt, weil sie einen Mensch gegessen hatten. Davor nicht, das war ganz normal. Man isst seine Feinde. Und dann, als der nächste Missionar kam, viele Leute haben sich bekehrt. Also es hat sich gelohnt. Aber aufgegessen zu werden, denn das war nur der Körper, der Leib. Sein Geist war im Himmel. Ah ja. Nun, das heißt, dass, was dann passiert ist, Verfolgung. Und ich schließe mit einer Bibelstelle über eine Person, die ihr kennt, und dann einen anderen Blick auf die Seligpreisungen. Es geht um Stephanus. Und hören wir das zu, wie er war. Nachdem Stephanus so sich verteidigt hatte mit einer Predigt, über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, und um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewände ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Ja, der wahre, der glückliche Mensch wächst ständig und er behält seine Freude und seinen Frieden und seinen Glück. Nun schauen wir eine Folie, einen anderen Blick zu den Seligpreisungen. Glückselig sind die Verfolgten. Wir gehen rückwärts. Glückselig sind die Verfolgten, so wie Stephanus, denn sie sind Friedensstifter, denn sie sind reines Herzens, denn sie sind barmherzig, denn sie hungern und dursten nach Gottes Gerechtigkeit, denn sie sind sanftmütig, denn sie trauen, denn sie sind geistlich arm. Diese sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wer diese Trainingseinheit, die Seligpreisungen, vor Augen hat und danach lebt, wird jeden Berg im Leben bezwingen können. Und er wird im Herzen glücklich sein, egal was ihm passiert. Kein Mensch, keine Situation, keine Krankheit kann die wahre Freude, das wahre Glück von dir wegnehmen, weil das ist Jesus in deinem Herzen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du willst, dass wir glücklich sind, dass wir wahres Glück haben. Das willst du. Und dann wirst du uns gebrauchen als Licht der Welt, als Salz der Erde. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder in jeder schwierigen Situation, Verzweiflung, uns den Mut schenkst, ehrlich mit uns selbst zu sein, nicht den Schuld an Situationen und anderen Menschen zu geben, sondern bei uns bleiben, sodass du uns heilen kannst. Ich bete, dass du diese Gemeinde und jeden hier segnest, so zu leben und so innerlich im Herzen glücklich bleiben, weil du da Wohnung hast und regierst und Herrscher bist. Amen.